Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Schönen guten Tag, Franziska.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir auch.
Mitte Oktober. Ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben miteinander. Da haben wir über Schwarz und Weiß gesprochen, über die Farbwirkung und so weiter. Aber ich habe mir so im Nachhinein habe ich mir noch Gedanken drum gemacht, wie ist das eigentlich? Es gibt natürlich, das habe ich früher auch nicht gewusst, eine Beerdigung ist es immer dann, wenn sozusagen sowohl wenn eine Erdbestattung stattfindet, also ein Sarg runtergelassen wird, und eine Bestattung gilt auch für eine Urnenbeisetzung und auch für eine Sargbeisetzung. Deswegen nehme ich mittlerweile immer nur noch diesen Begriff Bestattung. Aber es gibt natürlich, hängen so ganz an diesen Urnen dran. Es gibt so viele Beispiele für Urnen. Ich habe mal eine gesehen, das war eine Intarsienarbeit. Da habe ich gedacht, sowas als Schmuckkasten, wunderschön, ganz toll. Und du, was hältst du von Urnen?
Also das ist ja auch ein weites Feld, wobei man sagen muss, dass das größte Feld der Urnen ein unglaublich, also ich würde jetzt fast mal sagen, schlicht unansehnliches ist. Die Ursprungsidee war ja einfach mal eine Art Überzug für die Aschenkapsel zu haben mit dem Deckel drauf, wo rechts und links eben auch Bänder rauskommen müssen, damit man sie an den Bändern ablassen kann. So, das war mal die Ursprungsidee und da gibt es wirklich beim Sarg- und Urnenhersteller, da gibt es wirklich sagenhaft viele Modelle und die meisten davon, die heutzutage nicht nachhaltig sind, sind wirklich auch überwiegend entweder wirklich regelrecht scheußlich oder auch wirklich überflüssig, weil warum soll man was in die Erde tun, was sich einfach nicht auflöst? Ja. Also das wäre ja, dann kann ich ja gleich auch die Asche in irgendeinen Schrank stellen. Da wird sie auch sich nicht auflösen. Und leider ist es aber so, dass also die wirklich schönen, das, was du von Intarsienarbeit gerade gesagt hast, die wirklich teilweise wunderschönen Urnen auch sehr, sehr kostspielig sind.
Ja.
Also was da aus Holz gefertigt wird und mit Handarbeit oder auch aus Ton oder es gibt auch Künstler, die Urnen gestalten, wo dann die Preise also zwischen 400 und 800 Euro da liegen. Und da bremsen sich die Leute manchmal so ein bisschen. Da haben sich auch schon mal Leute bei mir beworben mit und sage ich immer, ja, wer kann das heute noch bezahlen? Also es gibt Menschen, die können das und wollen das auch für diesen kurzen Moment und auch dem Verstorbenen das mitgeben sozusagen. Und da ist ihnen auch nichts zu teuer. Aber viele können das einfach nicht bezahlen, denn alles andere ist ja auch schon so teuer. Und dann noch 500, 600 Euro für eine Urne auszugeben. Und da gibt es auch inzwischen kostengünstige, wirklich schöne Ideen, neue. Da ist ja so ein Anbieter, das sind zwei junge Frauen, die Papierurnen sich ausgedacht haben. Ich weiß gar nicht, ich mache jetzt ein kleines bisschen Werbung für die, weil die wirklich schön sind und die sind inzwischen auch echt, die haben, glaube ich, ihren Durchbruch geschafft. Also Urnfold heißen die und das sind gefaltete Papierurnen und die sind genau auf diese Art und Weise dazu gekommen, dass sie nämlich gesehen haben, die eine hatte, glaube ich, ihren Vater zu beerdigen und hat auf diese Weise festgestellt, oh Gott, sind die alle hässlich, die es hier so gibt. Und dann hat sie sich selber angefangen, mit ihrer Freundin zusammen Gedanken zu machen und hat das dann entwickelt. Und das sind wirklich schöne Modelle und vor allen Dingen sehr schön farbige auch. Also es hat eine schöne Form, schöne Faltung, Farbigkeit, Material, alles wunderschön.
Wie ist denn das eigentlich? Das heißt, wenn jetzt sozusagen eine Bestattung ansteht, könnte ich jede Form von Überzug über diese Aschekapsel nehmen?
Ja, das wollte ich ja jetzt gerade eigentlich noch fortsetzen. Ich wollte sagen, dennoch. Ja, so schön zum Beispiel diese Papierurnen sind, ich mag die wirklich gern und ich habe auch einige davon in meinem Schrank stehen. Dennoch finde ich, da es eben im Grunde erlaubt ist, du musst halt nur die Form einhalten. Also du darfst jetzt, du kannst jetzt nicht, ne, die Öffnung für die Urne in der Erde hat halt eine bestimmte Größe und du kannst jetzt nicht da plötzlich deine Asche in irgendeinen riesen Koffer tun, der da gar nicht reinpasst, jetzt als Beispiel, ne? Oder eine Übergröße oder was, das muss vorher halt besprochen werden. Übergrößen sind natürlich möglich, weil es gibt auch für jetzt sehr, 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 sehr große Menschen ist natürlich die Asche dann auch entsprechend etwas mehr. Aber im Grunde genommen gibt es eine einheitliche Form einer sogenannten Aschenkapsel. Und diese Kapsel ist aus biologisch abbaubarem Kunststoff. Aber ich frage mich zum Beispiel manchmal, warum geht man dann da nicht noch einen Schritt weiter und nimmt die Kohlekapseln, die es inzwischen auf dem Markt gibt, die im Grunde die gleiche Form haben wie diese in Hamburg gültigen oder in anderen Städten auch gültigen, nur da haben die alle immer jeweils eine andere Farbe. In Schleswig-Holstein hat, glaube ich, die Kapsel eine andere Farbe als in Hamburg. Aber im Prinzip sind sie gleich. Oder in Berlin, weiß ich jetzt gar nicht mehr, neulich habe ich mal eine gekriegt, sind die, glaube ich, so grau-schwarz und in Hamburg sind sie dunkelrot. Warum? Gut, da habe ich jetzt natürlich auch schon gleich ein paar Erklärungen an der Hand. Die sind halt nicht so stabil. Also warum die nicht jetzt übernommen werden, die Kohlekapseln? Sie werden jedenfalls nicht übernommen. Und sie werden auch nur auf Wunsch befüllt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ja, ich habe hier gleich die Kohlekapsel schon dabei, können Sie bitte die Asche gleich in die Kohlekapsel einfüllen, dann machen die das auch.
Ah ja.
Machen die nicht so gerne, aber sie machen's, weil sie natürlich auch im städtischen Krematorium gleich oben kommt halt dann dieser Aufkleber drauf, wo der Name des Verstorbenen und alles genau draufsteht und unten die Nummer und wie so ein dünnes, langes Papier, was da klebt. Ich komme gerade nicht auf den Begriff. Aber jetzt mal davon abgesehen, natürlich kann man ganz individuell seine Urne, seine Aschenkapsel, muss man ja sagen, denn es ist ja in allererster Linie ja die Asche, die aber ja in einer Kapsel ist, dekorieren.
Das heißt, im Grunde genommen könnte ich auch einen schönen Kissenbezug nehmen.
Ich kann einen Kissenbezug nehmen. Ich kann das schöne Tuch, was meine Mutter immer getragen hat aus Seide, was das ihr Liebstes war, darin kann ich die einwickeln. Ich kann, also das habe ich auch alles schon erlebt. Manche Leute setzen da auch nur einen Hut vom Verstorbenen drauf. Andere tun den sogar in eine Einkaufstasche, habe ich schon mal erlebt. Oder sie basteln selber was.
Ja,
also dem sind im Grunde keine Grenzen gesetzt.
Ich habe eine Geschichte mal mitbekommen von einer Bestatterin, die hat erzählt.
Bestatterin?
Eine Bestatterin.
Also ich finde, das geht zu weit. Eine Bestatterin oder ein Bestatter, aber Bestatterin.
Ich weiß es nicht mehr genau, ganz genau, was es war. Deswegen habe ich gegendert.
Okay.
Ganz einfach. So, das heißt, die hat gesagt, sie hat eine verstorbene Frau von ihrem Ehemann abgeholt, von dem Witwer abgeholt. Und der hat gesagt, die Urne soll, die Aschekapsel soll in die Keksdose, wo sie immer Kekse drin gebacken hat. Und das haben die gemacht. Und das finde ich so schön. Das finde ich wunderschön.
Finde ich auch voll süß.
Ne? Das heißt, das ist richtig nett. Eigentlich auch das ist doch eine gute Idee zu sagen, ihr könnt doch machen, was ihr wollt.
Ja, aber das ist ja auch, da kommt auch schon so ganz leise das Tabu um die Ecke. Weil manche mögen die Vorstellung nicht, man muss ja dann an die Asche ran. Also solange die Kapsel ist ja verschlossen. Und ich muss leise Gewalt anwenden, nur ganz leise. Aber ich muss das aufbrechen und es ist auch danach nicht mehr verschließbar.
Ja.
Um sozusagen die Asche dann eben in die Keksdose auch einzufüllen. Ja, weil die Kapsel passt ja nicht in die
Das kommt die auf die Keksdose an.
Ja, klar, aber also die Keksdose, das ist wirklich eigentlich ganz, ganz selten bis unmöglich, eine Keksdose zu finden, die nun wirklich das Format hat, das genau die Kapsel mit ihren ganz speziellen Maßen dann nun reinpasst.
Ich glaube, in dem Falle war das tatsächlich so, ne?
Ach, kann ich mir gut vorstellen, auch der Bestatter, der kann die ja öffnen und die auch umfüllen, die Asche. Ich weiß gar nicht, dagegen gibt's ja eigentlich gar nichts zu sagen. Also wie oft fülle ich Asche um? Das ist ja tatsächlich eigentlich, klar, finde ich jetzt auch nicht unbedingt unnormal. Aber das meine ich, da fängt das Tabu an, weil manche ja denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja.
damit wollen sie eigentlich dann nicht so gerne in Berührung kommen oder auch die Vorstellung, dass jetzt daran gerührt wird.
Ja. Ja, ich glaube, wir hoffen immer auf die Unvergänglichkeit, die es nicht gibt.
Dabei ist genau das eigentlich, die Asche ist ja sozusagen das, was am Ende im Physischen von uns übrig bleibt.
Ja.
Also so wir denn eingeäschert werden und man muss sagen, ich weiß jetzt nicht genau die prozentuale
Steigend, ne?
Es ist wahnsinnig ansteigend. Also Erdbestattungen werden wirklich immer weniger.
Ja.
Und da bleibt die Asche und das ist das, was auch noch am allermeisten, also neben den ja doch zahlreicher werdenden anderen Möglichkeiten, wie ja zum Beispiel jetzt auch der Reerdigung, Maßnahmen, die da dann nachher als Verwandlung vollzogen werden können für den menschlichen Leib. Ja, ist es eben die Asche und ich finde, ich weiß nicht, auf eine Art, für mich gehört es so sehr dazu. Ich habe jetzt schon so oft diese Asche umgefüllt und ich habe da auch immer so eine stille Freude auf eine Art. Also ich bin ja sowieso so, also jetzt würde man natürlich sagen, wieso freust du dich denn? Und für mich ist ja sowieso der Vorgang des Sterbens hat ja auch was Freudiges, weil ich eben zutiefst davon ausgehe, dass der Tod ein rein physischer ist. Und wenn das im Physischen nachher übrig bleibt, dieser verwandelte Stoff ist eben dann die Asche. Das ist eine ganz bestimmte Asche, die dann da ja liegt, hat eine bestimmte Farbe, eine bestimmte Konsistenz. Da kann ich mich auch dran freuen, weil das sozusagen dann das Abbild noch im Physischen ist davon, dass ich weiß, geistig ist der Mensch jetzt auf die andere Seite gegangen. Und da kann ich dann nur noch mit meinen anderen Instrumenten, die ich möglicherweise dabei bin auszubilden, hin, indem ich mich eben, wie wir jetzt ja im Herbst es gerade tun, nach innen wende und still versuche, erstmal überhaupt still zu werden und dann da möglicherweise liebevoll mich rüber richte in meinem Herzen, so würde ich es mal sagen.
Üben und drüben halten. Ne?
Genau, da drüben auf unser gemeintes Drüben, ne? Unseres Podcasts. Deswegen, ja, die Asche gehört nun mal im Physischen dazu.
Ich finde das so schön, dass unserem Gespräch jetzt auch so rausgekommen ist, dass das so, das hast du, glaube ich, irgendwann in einem anderen Kontext gesagt oder wann anders gesagt, dass auch da bei einer Urnenbestattung das Gleiche gilt wie für jede andere Bestattung. Das ist umso besser, je mehr die Trauernden den Mut haben, etwas selbst zu machen.
Absolut. Also das erlebe ich immer wieder, dass natürlich je mehr ich mich traue als Angehöriger oder Zugehöriger, also individuell da vorzugehen, desto beteiligter bin ich ja. Ich bin zwar, also die Urne kann noch so schön sein und wirklich diese wundervollen Papierurnen, die finde ich wirklich bezaubernd. Und doch ist es dann ein Produkt, ja, es ist so ähnlich, wie wenn ich mir eine teure Jacke kaufe oder ja, muss ja noch nicht mal teuer sein, aber eine schöne Jacke kaufe und es ist ja doch ein bisschen ein anderes Gefühl, wenn ich sie selbst gemacht habe.
Absolut, genau. Ja? Dann, und das gilt natürlich nicht nur für Strickwaren, die wir schon mal hatten, sondern das gilt eben halt auch für die Urne.
Ja, aber in diesem Fall ist es ja, der Vergleich hinkt ja etwas, weil es ist ja nicht mehr der Verstorbene selbst, der sich jetzt sozusagen die Urne da anschafft, sondern ich kaufe sie für meinen Verstorbenen. Und noch schöner ist es doch, wenn ich ihm jetzt womöglich noch mit den anderen zusammen. Es gibt eine Bestatterin in Berlin, Angela Furnes, also die macht das so schön, die macht immer vor Ort, so ein bisschen habe ich das auch von ihr mir schon abgeguckt. Vor Ort hat sie so eine bestimmte Technik, jedenfalls bringen alle einzelne Blumen mit.
Ja.
Und beim Sarg kann man das ja auch so ähnlich machen, aber bei der Urne lässt sie dann die ganz nahen Angehörigen kurz vor der Feier diese Urne noch schmücken.
Ja, wunderschön.
Und die werden dann sie macht das, glaube ich, mit Doppelklebeband und allem Möglichen, werden die dann, und nachher zieht sie da so ein Stück Stoff dann noch drumrum. Aber dann ist das sozusagen, die Kapsel ist dann mit Blumen beschmückt, die aber selber da dran gemacht haben. Das heißt, die sind dann durch einen Gestaltungsprozess gelaufen. Das ist ja, die stehen dann da ganz anders, weil sie eben noch
natürlich
getan haben.
Klar. Ne?
Und das finde ich grundsätzlich schön.
Kann man natürlich hoffen, dass das ein nachhaltiges, doppelseitiges Klebeband ist.
Ja, das ist in ihrem Fall tatsächlich.
Gibt's also, das?
Ja, hat sie mir auch schon gesagt, weil ich dann manchmal auch mit Draht ja arbeite, dann Drahtgeflechte auf den Sarg zu machen, wo die Leute dann auch kurz vor der Feier dann selber das Gesteck auf den Sarg bringen. Nur so ein ganz dünner Blumendraht, der fällt ja auch, der rostet und fällt,
zerfällt. Genau. Und auf jeden Fall habe ich mal vor Jahren denn einen Künstler gekannt. Und der hat immer so ein, das ist ja auch ein böser Spruch, ne? Der hat auch ein bisschen immer damit gekämpft, dass er nicht bekannt genug war. Mhm. Ein Musiker. Und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, kennst du das Idealgewicht eines Künstlers?
Das Idealgewicht?
Das Idealgewicht eines Künstlers. Und ich sag natürlich nach und so weiter. Und hat er gesagt, 3 Kilo in der Urne. Weil damit bist du sozusagen, wenn du abgelebt hast, dann hast du die Chance, nochmal bekannt zu werden.
Weil du dann die schwerer bist als andere?
Nein, weil dann die Leute deine Musik oder deine geistigen Ergüsse haben wollen und kaufen wollen.
Weil 3 Kilo ist ganz schön viel in der Urne. Würde ich jetzt mal so denken. Also ich habe das eigentlich noch nie gewogen. Ich bin nur überrascht, wie unterschiedlich schwer teilweise die Asche ist. Jetzt nur noch, um das Thema Urne mal einmal abzuschließen. Ja. Und das ist nicht unbedingt, ich habe die Leute dann ja auch gesehen zuvor, weil die nun so wahnsinnig viel schwerer waren als jemand anders. Aber das hat offensichtlich mit Knochen zu tun. Die haben dann auch den gleichen Sarg gehabt.
Ja.
Aber manche sind so mega schwer und es sind auch nicht unbedingt, wenn irgendwelche Ersatzteile noch im Körper waren, kommen die auch mit da rein. Auch, habe ich auch schon erlebt, auch nicht der Fall gewesen, aber dann sind da enorme Gewichtsunterschiede.
Genau. Und ich weiß also, dass dieser Künstler, von dem ich diesen Spruch mitbekommen habe, der hat sich wahrscheinlich überhaupt nicht mit dem Thema ausgekannt. Und dann hat er gesagt, pauschal mal 3 Kilo. Aber wie schön, dass du sagst, nee, nicht schön, sondern es ist interessant, wie unterschiedlich so Gewichtung sein kann.
Ja,
wir sind tief eingestiegen und ich freue mich auf nächste Woche.
Tief eingestiegen und immer schnell wieder rausgekommen, ne? Das beklagen ja manche, dass es so angerissen wird, dass wir so vieles anreißen und wiederum aber sagen ja offensichtlich doch viele, dass es eben zum Nachdenken anregt.
Genau, so und wir wollen Anregungen zum Weiterdenken geben. Eine ganz schöne Woche, bis bald.
Ebenso. Tschüss.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.